Biofunk, der Biologie-Podcast. Heute 3,8 Milliarden über das Leben auf der Erde. Die Geschichte des Lebens auf der Erde ist ein unglaublich komplexes Thema. Und man kann sich schnell verlieren in Erdzeitaltern, Jahreszahlen und Fachbegriffen. Die Gefahr ist, dass man dabei das Wesentliche aus den Augen verliert, das Faszinierende. Und dass man zwar viele Fachbegriffe gelernt hat und sie doch bald wieder vergisst. Das wäre schade, denn die Entwicklung des Lebens auf der Erde ist eines der spannendsten Themen überhaupt. Deshalb möchte ich heute einen Überblick geben über die wesentlichen Ereignisse und Entwicklungen der letzten 3,8 Milliarden Jahre. Ich möchte so wenige Zahlen und Daten wie möglich verwenden. Drei Jahreszahlen allerdings sind unverzichtbar und sollten zum Allgemeinwissen zählen. Und zwar 13,8, 4,5 und 3,8 Milliarden Jahre. Der Reihe nach. Vor 13,8 Milliarden Jahren fand der Urknall statt, also die Geburt des Universums. Vor 4,5 Milliarden Jahren entstand unser Planet, die Erde. Und vor circa 3,8 Milliarden Jahren waren die ersten Lebewesen auf der Erde zu finden. Versuchen wir, diese abstrakten Zahlen etwas plastischer darzustellen. Die Uhrzeit 0 Uhr entspricht dem Urknall und 12 Uhr mittags ist die Gegenwart. Um ungefähr 8 Uhr morgens ist die Erde entstanden und bereits gegen 9 Uhr waren die ersten Lebewesen auf der Erde. Uns interessiert nun die Zeit zwischen 9 und 12 Uhr. Blicken wir zunächst auf die Welt vor 3,8 Milliarden Jahren, auf den Beginn des Lebens. Natürlich begann das Leben nicht gleich mit der unüberschaubaren Vielfalt von Pflanzen, Tieren, Pilzen, die wir heute vorfinden. Die ersten Lebewesen waren recht unspektakulär und mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen. Es waren einzellige Organismen und sie besiedelten die Ozeane. Diese einzelligen Lebewesen waren zum einen die Bakterien und zum anderen die Archaeen, früher Archaebakterien genannt. Auch heute noch besiedeln diese Organismen die Erde. Mikroskopisch unterscheiden sich die beiden Gruppen nicht. Sie haben beide einen Durchmesser von ungefähr einem Tausendstel Millimeter, sind beide von einer Zellwand und einer Zellmembran umgeben und beide haben DNA als Erbgut im Zellinneren, wobei die DNA frei im Zytoplasma und nicht von einem Zellkern umschlossen ist. Soweit die Gemeinsamkeiten. Und doch gibt es eindeutige Unterschiede zwischen diesen Gruppen, zum Beispiel in der Struktur der DNA oder der Zusammensetzung der Zellwand. Wir kommen später nochmal zu den Verwandtschaftsverhältnissen. Archaeen und Bakterien besiedelten also die Weltmeere und daran änderte sich für sehr lange Zeit nichts. Diese Lebewesen sind zwar in ihrem Aufbau recht eintönig und unspektakulär, aber in ihren Stoffwechseleigenschaften sind sie allen Tieren und Pflanzen haushoch überlegen. Ein kleines Beispiel. Der Mensch muss darauf achten, dass er die 8 essentiellen Aminosäuren über die Nahrung aufnimmt. Die restlichen 12 kann der menschliche Körper selbst herstellen. Das Darmbakterium Escherichia coli kennt diese Probleme nicht. Es kann alle 20 Aminosäuren selbst herstellen. Es benötigt nur eine anorganische Stickstoffquelle und natürlich Kohlenstoff. In Bakterien findet sich also eine ungeheure Stoffwechselvielfalt. Doch es gibt einen bakteriellen Stoffwechselweg, der wie kein anderer die Entwicklung des Lebens beeinflusst hat und der fast allen damaligen Lebewesen den Tod brachte. Die Rede ist von der Photosynthese. In der Atmosphäre der Erde gab es keinen Sauerstoff. Dies änderte sich mit der Photosynthese. Dieser Prozess wurde ursprünglich in Cyanobakterien entwickelt. Dabei wird Kohlenstoffdioxid verwendet, um Glucose herzustellen. Hierfür werden Elektronen benötigt und die gewinnt das Bakterium durch Wasserspaltung. Als Abfallprodukt entsteht Sauerstoff. Man kann das Ganze in einer Reaktionsgleichung zusammenfassen. CO2 reagiert mit Wasser zu Glucose und Sauerstoff. Dabei wird chemische Energie in Form von ATP frei. Und angetrieben wird die Photosynthese durch Sonnenlicht. Mit diesem Stoffwechselweg kann also Lichtenergie genutzt werden, um chemische Energie in Form von ATP herzustellen. Die Glucose kann als Baumaterial für die Zelle genutzt werden oder auch als Energiequelle. Betrachten wir das Abfallprodukt der Photosynthese, den Sauerstoff. Für uns, wie auch für die meisten Lebewesen, ist Sauerstoff lebensnotwendig. Bereits wenige Minuten ohne Sauerstoff können zum Tod führen. Ursprünglich war es aber umgekehrt. Bevor sich bei den Cyanobakterien die Photosynthese entwickelte, gab es keinen Sauerstoff in der Atmosphäre. Durch die Photosynthese stieg nun nach und nach der Sauerstoffgehalt und die Lebewesen konnten damit nicht umgehen. Denn das Sauerstoffmolekül, also O2, ist chemisch gesehen sehr aggressiv. Heutige Lebewesen haben Schutzmechanismen dagegen, aber die damaligen waren dem Sauerstoff schutzlos ausgeliefert. Dies führte zum ersten großen Massensterben auf der Erde. Es überlebten nur die Lebewesen, die sich gegen den Sauerstoff schützen konnten. Die anderen Organismen starben aus oder zogen sich in sauerstofffreie Nischen zurück, zum Beispiel in die Tiefsee. Zunächst war die Photosynthese und die damit verbundene Sauerstofffreisetzung eine Katastrophe für das Leben auf der Erde. Und doch ebnete dieser Prozess die Weiterentwicklung der Lebewesen. Denn Organismen, die Sauerstoff zur Energiegewinnung nutzen konnten, erzeugten wesentlich mehr chemische Energie. Und dieses Mehr an chemischer Energie ermöglichte die Entwicklung komplexerer Lebewesen. Bisher lebten nur einzellige Bakterien und Archaeen auf der Erde. Doch nun kam es zur Entwicklung einer neuen Zellform. Und diese Zellform führte schließlich zu mehrzelligen Lebewesen, wie wir sie heute um uns herum sehen. Pflanzen, Tiere und Pilze. Die eukaryotische Zelle betrat die Bühne des Lebens. In der Biologie unterscheidet man zwei grundlegende Zelltypen, die Prokaryoten und die Eukaryoten. In der Schule lernt man den Hauptunterschied. Eukaryoten haben einen Zellkern, Prokaryoten haben keinen Zellkern. Zu den Prokaryoten gehören die einzelligen Bakterien und Archaeen, zu den Eukaryoten vielzellige Tiere, Pflanzen, Pilze und bestimmte einzellige Organismen. Allerdings ist die Einteilung über das Vorhandensein eines Kerns stark vereinfacht, denn Eukaryoten unterscheiden sich in vielen anderen Punkten von Prokaryoten. Sie enthalten weitere Organellen, also membranumschlossene Reaktionsräume, zum Beispiel den Golgi-Apparat, das endoplasmatische Retikulum, Mitochondrien und einige mehr. Und wahrscheinlich waren die Mitochondrien die Treiber für die Entwicklung der eukaryotischen Zellform. Wie entstand also der erste Eukaryot? Die meisten Wissenschaftler gehen von folgendem Szenario aus. Zwei prokaryotische Zellen fanden zusammen, und zwar ein Archaeon und ein Bakterium. Das Archaeon und das Bakterium lebten wahrscheinlich in einer engen Gemeinschaft, da sich ihre Stoffwechsel ergänzten. Das Archaeon stellte zum Beispiel ein Stoffwechselprodukt her, das Bakterium weiterverwenden konnte. Schließlich wurde das Bakterium in die Archaeonzelle aufgenommen und lebte dort weiter. Nach und nach verlor das Bakterium seine Selbstständigkeit. Ein Großteil seiner Gene wurde in das Erbgut des Archaeons übertragen. Und aus diesen intrazellulären Bakterien entwickelten sich die Mitochondrien. Das sind die Organellen der Zellatmung. Bei der Zellatmung wird sehr viel Energie aus dem Abbau von Kohlenhydraten unter Beteiligung von Sauerstoff gewonnen. Die neu entwickelten Mitochondrien versorgten die Zelle mit wesentlich mehr chemischer Energie, als das Archaeon davor zur Verfügung hatte. Damit konnten komplexere Strukturen in der Zelle aufgebaut werden, eben die Organellen, die wir heute in eukaryotischen Zellen finden. Das Erbgut wurde in einem Zellkern eingeschlossen und fertig war die erste eukaryotische Zelle. Der Energieüberschuss führt auch dazu, dass eukaryotische Zellen wesentlich größer sein können als Prokaryoten und dass sich mehrzellige Eukaryoten entwickeln konnten. Es gibt viele Belege für diese Theorie. Archaeen sind zum Beispiel genetisch enger verwandt mit Eukaryoten als mit Bakterien. Wohl deshalb, weil der erste Eukaryot aus einem Archeon entstand. Auch die Zellmembran hat größere Ähnlichkeit zu Membranen von Eukaryoten als von Bakterien. Der bakterielle Ursprung der Mitochondrien ist ebenfalls gut belegt. Sie haben zum Beispiel eigene bakterielle Ribosomen und ihr verbliebenes Erbgut ist ringförmig, genau wie in Bakterien. Auch der Membranaufbau deutet auf einen bakteriellen Ursprung hin. Man geht davon aus, dass alle heutigen Eukaryoten von einer einzigen Zelle abstammen, dass also die Entstehung einer eukaryotischen Zelle nur einmal stattgefunden hat bzw. nur einmal erfolgreich war. Doch dieses einmalige Ereignis hatte weitreichende Folgen für die Entwicklung des Lebens. Es kam zu einer weiteren freundlichen Übernahme. Ein Eukaryot nahm ein Cyanobakterium auf. Dieses Cyanobakterium überlebte in der eukaryotischen Zelle und verlor auch nach und nach seine Selbstständigkeit. Daraus entwickelten sich die Chloroplasten, also die Photosyntheseorganellen in pflanzlichen Zellen. Jetzt fanden sich folgende Zelltypen in den Weltmeeren: die prokaryotischen Bakterien und Archaeen, also Zellen mit relativ einfachem Aufbau ohne Zellkern, und tierische und pflanzliche Eukaryoten. Die eukaryotischen Zellen waren deutlich größer und hatten Mitochondrien, einen Zellkern, zum Teil Chloroplasten und weitere Organellen. Eigentlich könnte jetzt die Entwicklung von mehrzelligen Lebewesen von Pflanzen und Tieren starten, doch es passierte erstmal nichts. Wissenschaftler bezeichnen die nun folgende Phase im Englischen als »the boring billion«, also eine Milliarde langweilige Jahre. Wahrscheinlich war der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre noch nicht hoch genug, um das energieaufwendige, mehrzellige Leben zu ermöglichen. Nach dieser scheinbar ereignislosen Phase entwickelten sich aber mehrzellige Lebewesen in den Ozeanen, also Pflanzen und Tiere. Und die fanden dann ihren Weg vom Wasser ans Land und besiedelten die Kontinente. Zunächst Tiere, später auch Pflanzen. Und nach kam es zur Ausbildung des Lebens, wie wir es heute kennen. Betrachten wir die Ereignisse entlang unserer Erduhr, wobei wir die Uhr etwas anders einstellen. Um 0 Uhr ist die Erde entstanden, also vor 4,5 Milliarden Jahren. Und 12 Uhr mittags entspricht unserer Gegenwart. Kurz vor 2 Uhr morgens. Die ersten Lebewesen entstehen. Bald besiedeln Bakterien und Archaeen die Ozeane. Die Atmosphäre enthält keinen Sauerstoff. 5.30 Uhr. Sauerstoff reichert sich in der Atmosphäre an. Das Gas wird von Cyanobakterien hergestellt. Sie betreiben Photosynthese, das heißt, sie erzeugen chemische Energie und Kohlenhydrate mit Hilfe von Sonnenlicht. Und Sauerstoff fällt als Abfallprodukt an. Als Folge stirbt ein Großteil der damals lebenden Organismen, da sie keine Schutzmechanismen gegen Sauerstoff hatten. 6.30 Uhr. Eukaryotische Zellen entstehen. Hierfür wird ein Bakterium von einem Archeon aufgenommen und entwickelt sich zum Mitochondrium. Der Zellkern und weitere Organellen entstehen. Die erste eukaryotische Zelle ist da. Dann nimmt eine eukaryotische Zelle ein Cyanobakterium auf. Dadurch entstehen die ersten pflanzlichen Zellen mit Chloroplasten. Nun gibt es tierische und pflanzliche Zellen, außerdem Pilzzellen. Aber es bleibt bei einzelligen Lebewesen. Und jetzt passiert erstmal lange Zeit nichts. The boring billion, die langweiligen eine Milliarde Jahre. Kurz vor 10. Die ersten mehrzelligen Lebewesen tauchen auf. 10.30 Uhr. Die ersten Tiere wechseln vom Wasser ans Land. Kurz darauf folgen die ersten Pflanzen. Und schließlich kurz vor 12. Der Mensch erscheint auf der Bildfläche. Die entsprechenden Jahreszahlen zu den Uhrzeiten findest du auf der Homepage biofunk.net. Das war ein sehr knapper Überblick über die Entwicklung des Lebens auf der Erde. Dabei habe ich die wichtigste Frage nicht beantwortet. Wie entstand das Leben eigentlich auf der Erde? Welche Prozesse führten zur Bildung der ersten Zellen? Natürlich wird man das nie komplett aufklären können. Doch es gibt einige interessante Theorien dazu. Sehr zu empfehlen ist das Buch »Der Funke des Lebens« von Nick Lane. Der Autor beschreibt darin einen möglichen Weg zur Entstehung der ersten Zellen. Außerdem wird die Bildung der eukaryotischen Zelle behandelt. Biofunk, der Biologie-Podcast. Heute 3,8 Milliarden über das Leben auf der Erde. Weiterführende Informationen findest du auf der Homepage biofunk.net. Viel Spaß und bis bald!